Den ganzen Weg von Köln bis nach Siegburg war die alte Adelheid zu Fuß gereist. Die mühsame Anreise hatte die Witwe sichtlich erschöpft. Doch wenn sie in Köln vor Gericht keine Gerechtigkeit fand, dann hoffentlich bei ihrem Stadtherrn, Erzbischof Anno, der hier in Siegburg auf dem Michaelsberg in seiner Klostergründung derzeit residierte. Für die alte Adelheid war es ihre letzte Hoffnung. Und damit herzlich willkommen zurück zu Eine Geschichte der Stadt Köln, ein Podcast über die Geschichte der Stadt Köln, die über 2000 Jahre alt ist. Doch bis sie zu dem wurde, was sie heute ist, hat diese alte Stadt am Rhein eine bunte und auch reiche Vergangenheit hinter sich, die quasi eine Art Mikrokosmos der europäischen Geschichte darstellen kann. In diesem Podcast könnt ihr der Stadt beim Wachsen zuhören, von den alten Römern bis heute. Heute werden wir uns den Aspekten beschäftigen, die in der Herrschaftszeit Annos in Köln stattfanden, also in der Mitte des 11. Jahrhunderts, so Bautätigkeit, Handel, Kunst, Kultur etc. Fangen wir doch gleich damit an, direkt nach dem Intro, ne? Zu Beginn der Folge möchte ich erst einmal ein herzliches Dankeschön sagen. Danke für die breite und vielfältige Unterstützung, die ihr geleistet habt für meine Nominierung beim Deutschen Podcastpreis. Wenn diese Folge rauskommt, dann ist leider gerade das Publikumsvoting zu Ende gegangen und vielleicht steht auch schon der Sieger fest. Das weiß ich nicht, weil ich nehme diese Folge natürlich vor dem 28. bzw. 29. Mai auf. Aber hoffen wir mal das Beste oder dass wir zumindest einen spürbaren Eindruck bei der Jury gemacht haben damit. Vielen lieben Dank dafür. Dann möchte ich mich noch bedanken, ganz kurz natürlich, weil wir wollen ja jetzt in die Folge hier gleich einsteigen, für eure Liebe gegenüber meinem neuen Format der Schnipselfolge, wo wir uns mit der Frage beschäftigt haben, ist das ja eigentlich in letzter Zeit ein bisschen zu viel Kirchengeschichte gewesen. Und da habe ich einen 15-minütigen Monolog drüber geführt und da mal meinen Gedankengang euch mitgeteilt. Das ist sehr gut angekommen, glaube ich jedenfalls von den Abo- und Downloadzahlen her gesehen. Große Beschwerde per Mail oder auf Social Media habe ich jetzt nicht bekommen. Im Gegenteil, viele haben auch mal gesagt, hey, schön mal was Knackiges, Kurzes zu hören, damit ich auch mal beim Frühstück mal eine ganze Folge von dir hören kann, nicht immer auf Stopp drücken muss, wie bei einer 30- oder 40-Minuten-Folge. Aber das sollte es erstmal gewesen sein. Wir wollen doch wieder einsteigen in die Geschichte der Ära von Anno. Und damit kehren wir doch zurück zur Witwe Adelheid zu Beginn dieser Folge. Warum war Adelheid denn den weiten Weg nach Siegburg gegangen? Nun, ein reicher Mann hatte sie mit einem Trick um ihren Besitz gebracht, den sie einst von ihrem verstorbenen Ehemann geerbt hatte. Erbost über diese Tat und aus Not, purer Not, war sie vor Gericht gezogen. Doch die dort tätigen Schöffen, die stellvertretend für den Erzbischof in der Stadt recht sprachen und beratend unterwegs waren, hatten ihre berechtigte Klage einfach abgewiesen. Klüngel gab es wohl in Köln schon immer, denn der reiche Bürger, der sie um den Besitz gebracht hatte, hatte natürlich beste Verbindung zum Schöffenkollegium. So hatte sich Adelheid auf den damals langen Weg nach Siegburg gemacht. Der Ort lag 25 Kilometer südöstlich von Köln und erlebte zu dieser Zeit eine Aufbruchsphase. Im Jahr 1060 hatte Erzbischof Anno von Köln den Ort mitsamt Burganlage auf dem Michaelsberg dem Erzonen Heinrich abgeluchst, da er eine militärische Auseinandersetzung verloren hatte. Da nun die Erzonen als Rivalen in der Region ausgeschaltet waren, entfiel der militärische Nutzen der Burg. Und so hatte Anno hier auf dem Michaelsberg im Jahr 1064 ein Benediktinerkloster gegründet. Und hier begründete Anno nicht nur physisch ein neues Kloster, sondern setzte hierbei auch ein eigenes Modell der benediktinischen Klosterreform durch, die sogenannte Siegburger Reform. Ich bin jetzt absolut kein Theologe, daher kann ich auch nicht viel dazu sagen, was die Besonderheiten dieser Siegburger Reform sind, aber sie soll so ähnlich den Zielen gewesen sein, denen auch die Reform des Klosters Cluny und Gorze also ähnlich waren. Und das Thema hatten wir ja bereits in einer früheren Folge angerissen. Hier auf dem Michaelsberg stand Adelheid nun. Sehr erschöpft trat sie vor Erzbischof Anno II. Dass sie erschöpft war, kann ich persönlich gut nachvollziehen. Ich selbst bin letzten Sommer bei wirklich warmen Temperaturen den steilen Weg dieses bis heute noch bestehenden Klosters hinaufgegangen. Als Anno Adelheid aufforderte, ihr Anliegen vorzutragen, fiel die arme Witwe vor dem Kölner Stadtherr auf die Knie und schilderte den in ihren Augen ungeheuerlichen Vorfall. Und siehe da, ich meine, wir haben Anno bisher nur als fiese Möppje dargestellt, aber Anno war wohl sichtlich bewegt von Adelheids Schicksal. Mehr noch, war er äußerst wütend. Er war Kölns Stadtherr, aber inzwischen musste der Kölner Erzbischof ein weitaus verzweigtes Gebiet verwalten und beherrschen, weit über Kölns Region hinaus. Als Reichsbischof übte er neben seinen geistlichen Aufgaben auch weltliche Amtsgeschäfte aus. So musste Anno auf Dienstmann, sogenannte Ministeriale, und auch auf die Schöffen zurückgreifen und den Burggrafen und den Stadtvogt, dazu kommen wir aber später, die an seiner Stadt vor Ort alles regelten. Doch die Schöffen in Köln hatten wohl versagt. Am nächsten Tag zitierte Anno daher die Kölner Schöffen nach Siegburg und stellte sie öffentlich zur Rede. Doch siehe da, die Männer, die ihren politischen Aufstieg und nun ihre mächtigen Pöstchen allein ihm verdanken, also Anno, logen den Erzbischof an und stritten alles ab. Das erzürnte Anno sehr, denn ein Teil der Schöffen waren sogenannte Ministeriale, seine persönlichen Dienstmann, unfreie zwar, aber reich geworden durch ihn. Und auch die hatten ihn angelogen. Das konnte er nicht stehen lassen. Was für ein Affront. Dabei hatte Anno doch aufgrund seiner fremden Herkunft eh schon ein eher schwieriges Standbein mit der Kölner Stadtbevölkerung. Anders als in Siegburg war ihm in der Stadt am Rhein, also in Köln, nicht jeder so willkommen. Anno wusste, er musste ein Zeichen setzen, damit dies nicht wieder passieren würde, damit seine Macht in Köln nicht weiter in Frage gestellt würde. Zum Schrecken der Schöffen, die am Morgen noch gut genährt bei ausladendem Frühstück in Köln von Bediensteten bedient wurden, urteilte Anno wie folgt. Als Strafe für ihre Untaten, das Leid der Witwe zu ignorieren und dafür, dass sie, schlimmer noch, Anno angelogen hatten, wurden allen Schöffen die Augen ausgestochen. Ja, sie wurden geblendet. Allen außer einem. Einem ehemaligen Diener, also einem Ministerialen von Anno, den er für seine damals treuen Dienste zum Schöffen gemacht hatte, stach er, wie nett eigentlich, nur das eine Auge aus. Warum? Nun, auf diese Weise sollte der Einäugige seine nun blinden Kollegen zurück nach Köln führen. So kam die Witwe Adelheid doch noch zu ihrer Gerechtigkeit. Und Anno hatte allen gezeigt, wie gerecht er sein konnte. Naja, aus heutiger Sicht wäre vielleicht eine Abmahnung oder ein Disziplinarverfahren, Betriebsrat und so einschalten vielleicht angemessener, als einem die Augen auszustechen, aber wer bin ich schon, über Leute von vor fast 1000 Jahren zu urteilen? Ihr könnt es euch sicher denken. Dies war natürlich eine Sage, die ich euch hier erzählt habe. Eine Sage, die der Kölner Autor Goswin Peter Gart unter anderem in seinem Buch über die Sagen der Stadt Köln festgehalten hat, von der ich mich hier in der Erzählung inspirieren ließ. Aber auch wenn es nur eine Legende war, Leuten die Augen auszustechen, das war wirklich etwas, was der historisch belegte Anno gern getan hat, aber dazu kommen wir in einer anderen Folge. Was an der Sage aber stimmt, schon lange waren die Erzbischöfe Kölns nicht nur mächtige Herrscher allein über die Stadt Köln, meist aufgrund von Kaisers Gnaden und der Nähe zu selbigen, hatten sie seit Jahrhunderten ja immer mehr Macht angehäuft. Ich meine, die Erzählung dieses Podcasts hat dies ja wirklich ganz deutlich gezeigt. So sehr, dass die Erzbischöfe nun auch ohne direkte kaiserliche Erlaubnis eine eigene Macht- und Territorialpolitik verfolgen konnten. Anno II. Ist nun einer der ersten Kölner Erzbischöfe, der aktiv seine eigene Territorialpolitik betreibt, wie wir in der letzten Folge sehr deutlich gemerkt haben, und damit das Erzbistum Köln und dessen weltliche Besitzung, also das Erzstift Köln, zu einem der mächtigsten politischen Player des Reiches macht. So war auch die hier beschriebene Klostergründung in Siegburg keine Fiktion. Die heutige Stadt Siegburg mit seinem großer Klosteranlage auf dem Michaelsberg ist bis heute eines der deutlichsten Hinterlassenschaften von Annos großer Macht, die er hier in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts im Rheinland ausübte. Das Kloster existiert bis heute, ist auch noch, glaube ich, aktiv mit Mönchen. Und ja, ich poste mal die Tage einige Bilder davon auf Social Media und natürlich auf die Homepage geschichte.köln. Natürlich mit OE und nicht mit Ö geschrieben. Im 11. Jahrhundert ist Köln einer der bedeutendsten Marktorte Europas. Handel war zu jener Zeit bis weit in die frühe Neuzeit ein äußerst teures Unterfangen, bevor es ausgedehnte Kanalnetze, Eisenbahn und Dampfschifffahrt gab. Gehandelt wurde meist mit Gütern zu jener Zeit, die auch gute Gewinne versprachen, also oft Luxusartikel wie Textilien, Schmuck oder Wein oder Güter, die man lange haltbar machen konnte, wie eingelegter oder gepökelter Fisch. Leider kann man erst im Spätmittelalter ein genaueres Handelsvolumen nachweisen und was, wer, wie, in welchen Mengen handelte. Doch aufgrund von Kölns Lage am Rhein und dem Zugang zur Nordsee und damit auch England sind die Handelswege in etwa auch für diese Zeit nachvollziehbar. Im Spätmittelalter würde Köln das weitreichendste Handelsnetz aller deutschen Städte überhaupt haben. Selbst im 18. Jahrhundert, einer Phase, die bis heute doch eher als eine Zeit des Niedergangs der Stadt angesehen wird, lieferten Kölner Handelsschiffe Waren wie Wein bis nach Indien und Amerika. Wenn wir schon bei Kaufleuten sind, diese reisten in Annos Zeit, in der Mitte des 11. Jahrhunderts, noch selbst persönlich mit ihren Waren auf ihren Schiffen mit. Die Kölner Kaufleute kamen also einigermaßen rum in der Welt, der damals bekannten Welt. Natürlich war die Kölner Schicht der Kaufleute nur eine wohlhabende Minderheit, doch die bisherige Arbeitsweise der Führungsschicht der Kölner Kaufleute sollte sich bald wandeln. Die obere Kaufleuteschicht blieb nun die ganze Saison in Köln, in naher Zukunft jetzt gesehen. Und von hier aus managten sie ihre Handelsfirma, unterhielten oft nun auch mehrere Schiffe, sodass sie eh nicht mehr zwangsläufig bei allen Geschäften persönlich vor Ort dabei sein konnten. An Bord sorgten nun Angestellte dafür, dass im Sinne des jeweiligen Chefs einer Handelsfirma gehandelt wurde. Die Kaufleute Kölns residierten daher nun vermehrt und immer mehr in Köln und gingen selber nicht mehr auf Reisen. Wurden aber durch diese neuen Methoden der Arbeitsweise stinkreich, aber auch heimatverbundener, muss man es so auszudrücken. Was natürlich dazu führen wird, dass sie neben ihrem immer mehr angehäuften Reichtum auch zwangsläufig mehr politische Mitspracherechte fordern würden, wenn sie schon hier einen großen Teil des Kölner Reichtums beisteuern. Das nur als Ausblick auf kommende Ereignisse, wie beispielsweise im Jahr 1074. Doch nicht nur der Handel mit Waren blüht, auch der Kunsthandel und die Erschaffung von Kunst floriert zu dieser Zeit in der Stadt. Besonders die Kölner Buchmalerei. In den Klöstern und Stiften erzeugen die dort lebenden Nonnen und Mönche in mühevoller Handarbeit Buchkopien, denn den Buchdruck gab es noch nicht. Wenn man Bücher kopieren wollte, dann musste man sie von Hand neu komplett abschreiben. Ebenfalls in mühevoller Handarbeit wurden wunderschön dann verzierte Buchcover erstellt. Man verzierte aber auch Schriftstücke wie Dokumente und fertige Urkunden. Und generell machte man Zeichnungen für wissenschaftliche Arbeiten und so weiter. Und in Annos Zeit als Erzbischof gilt die Kölner Buchmalerei bereits seit langer Zeit als eine der besten in der christlichen Welt. Besonders die Klöster St. Pantaleon und Groß St. Martin waren hierbei wohl zu nennen. Vor allem ist hier auch der Hittdar-Kodex zu nennen, den eine gleichnamige Äbtissin ihrem Damenstift in Meschede schenkte. Ich werde euch mal einige Beispiele davon auf meine Homepage packen, in den entsprechenden Beitrag zu dieser Folge. Ihr könnt diese natürlich finden auf geschichte.köln oder direkt als Link in den Shownotes. Denn, das muss ich vorneweg mal sagen, ich bin absolut kein Kunsthistoriker und ich weiß, dass einige von euch, die hier zuhören, aus dieser Fachgattung, ihr seid aus dieser Fachgattung, da halte ich mich besser bedeckt, das weiter auszuführen. Aber was ich sagen kann, diese Malereien sind für einen Kunstbanausen wie mich echt wunderschön. Ein berühmtes Motiv dieser Kölner Buchmalerschule aus dieser Zeit ist hierbei das sogenannte Schiff im Sturm, ein Bezug auf eine biblische Szene, in der Jesus samt seinen Jüngern per Schiff den See Genezareth überqueren möchte und dabei geraten sie in einen Sturm. Jesus schlief aber dabei und wurde von den verängstigten Aposteln geweckt, der daraufhin aber nur tadelnde Worte für deren Angst vor dem Sturm übrig hatte. Kann ja verstehen, wenn man schläft und einfach unsanft geweckt wird, da ist keiner glücklich. Daraufhin stand Jesus auf und befahl dem Wind, ruhig zu werden, was auch direkt geschah. Wie gesagt, eine sehr berühmte Szene aus dem Neuen Testament, die Menschen damals allzu gut kannten. Auch baulich tat sich in der Stadt viel. Anno baute wie ein Verrückter. Und dazu, zu einem Ausschnitt davon, kommen wir gleich nach einer kurzen Trinkpause für mich. Bis gleich. In der Folge zuvor hatten wir Anno als mächtigen Reichsfürsten und gar de facto Regenten des Reiches erlebt. Doch ab dem Jahr 1065 verlor Anno viel von seiner bisher angehäuften Macht auf Reichsebene. Nicht falsch verstehen, Anno war weiterhin einer der mächtigsten Menschen des Reiches als Erzbischof von Köln, aber mit König und Kaiser Heinrich IV. Als nun vollmütigen Herrscher hatte Anno zumindest auf Reichsebene nicht mehr die gleiche Machtstellung wie in jenen Jahren zuvor, als er den jungen König in Kaiserswerth entführt und als Geisel bei sich hatte. So verlagerte Anno sein Hauptaugenmerk verstärkt auf Köln und auf das Rheinland, wie zum Beispiel Siegburg, seinem direkten Machtbereich als Erzbischof von Köln und eben als Reichsfürst. Annos vermerktes Augenmerk auf Köln ist daher an vielen Stellen auch baupolitisch teils bis heute zu sehen, am deutlichsten im Süden der Altstadt mit dem ehemaligen Chorherrenstift St. Georg. Zu Annos Zeit in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts lag die Kirche St. Georg noch direkt außerhalb, südlich der römischen Stadtmauer, direkt am Dofesbach gelegen. Erinnert ihr euch an den wichtigen Dofesbach noch? Wenn nicht, dann hört euch nochmal Folge Nummer 8 an über die Wasserversorgung im römischen Köln. Aber gut, machen wir weiter. Zwar liegt St. Georg außerhalb der damaligen Stadtmauer Kölns, doch die Stadt wächst zu dieser Zeit bereits durch Bevölkerungszuwachs über die Grenzen hinaus. Ausgedehnte Vorstädte haben sich inzwischen vor Köln gebildet. Im Norden haben wir Niederich, das auch viele Teile des heutigen Kunibertsviertels und des Eigelsteins abdeckt. Wir haben westlich von St. Aposteln, also Richtung Rudolfplatz gesehen vom Neumarkt aus, haben wir auch eine mittelgroße oder mittelgroß kleinere Ansiedlung, die sich direkt vor der Stadtmauer befindet. Und das Gleiche haben wir im Süden auch mit Oversburg oder Ersbach. Keine Ahnung, warum es dafür zwei Namen, verschiedene Namen gibt. Ich werde mal bei Oversburg bleiben. Und Oversburg wird oft fälschlicherweise mit dem Severinsviertel gleichgesetzt. Ich finde, das stimmt nicht so ganz. Vielmehr ist Oversburg die Vorstadt, die südliche Vorstadt, die direkt vor der römischen Stadtmauer lag im Süden. Und die Gebiete, des eben von St. Georg abdeckt, neben Weidmarkt, aber auch dem Gebiet um das Schokoladenmuseum herum mit St. Maria Lüskirchen, alles, was südlich des Heumarktes liegt und so. Das ist für mich Oversburg, während St. Severin und das Severinsviertel, was ja noch weiter südlich liegt, so eine Art eigene Vorstadtdörfchen eben darstellt. Und wenn wir dann später auch auf den berühmten Mercator-Plan von 1570 schauen, der Köln aus der Vogelperspektive gezeichnet zeigt, sehen wir auch, dass Oversburg dicht besiedelt ist, ja auch viel früher später in die Stadt eingemeint wird mit Wall und Graben, als das wirklich noch bis weit ins 19. Jahrhundert dörflich geprägte Severinsviertel. Also für mich ist Oversburg nicht Severinsviertel, sondern eben ein eigenes Viertel, während Oversburg viel näher an der römischen Stadtmauer herangerückt ist, viel dichter besiedelt ist und eben mit St. Johann Baptist, St. Georg und St. Jakob und St. Maria Liskirchen eine Art eigenes mittelalterliches Stadtviertel bildet. Gut, jetzt habe ich so viel vorweggenommen. Ich sollte wieder zurück zu meinen Notizen kommen und nicht frei sprechen. Genau also in diesem Bereich, diesem südlichen Bereich, direkt vor der ummauerten Stadt, lässt Anno im Jahr 1059 bereits, also im vierten Jahr seiner Bischofsherrschaft, den Grundstein für das Kloster St. Georg legen. Das und eine vergleichsweise schnelle Bauzeit führt dazu, dass er 1074 die Säulenbasilika persönlich noch ein Jahr vor seinem Tod weihen kann. Vielen Stiftern war dies ja eben nicht vergönnt gewesen. Die haben oft die Fertigstellung ihrer Kirche nicht erlebt. Am berühmtesten natürlich Konrad von Hochstaden, der wie viele andere, Dutzende Erzbischöfe, die Fertigstellung des Kölner Doms nicht miterlebt hat. Wir müssen aber auch nicht gleich zum Kölner Dom springen. Wir können ja auch auf Äbtissin Ida verweisen, zwei Folgen zuvor, die ihre eigene Stiftung St. Marien Kapitol quasi nur noch im Rohbau erleben konnte. Ja, und dann auch die Fertigstellung nicht miterlebt hat. Die Säulen dieser Säulenbasilika, logischerweise von St. Georg, waren übrigens wiederverwendete Säulen aus vormals römischen Bauten, die noch als Ruinen wohl irgendwo in der Gegend herumstanden. Recycling beim Bauen war halt damals nicht nur in und im Mode, sondern auch aufgrund der begrenzten Mittel und der Möglichkeiten absolut notwendig und normal. Sankt Georg steht trotz schweren Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg und dank darauf folgender umfassender Rekonstruktion bis heute. Dabei war die Kirche sogar noch vor kurzem knapp einer Katastrophe entgangen. Am 3. März 2009 stürzte nur ein paar Meter weiter das Kölner Stadtarchivgebäude ein durch Mängel am dortigen unterirdischen Bau der Nord-Süd-Stadtbahn. Dabei starben 2 Menschen und auch wenn viele Dokumente des Stadtarchivs gerettet werden konnten, sind 5% davon unwiderruflich verloren. Das, liebe Leute, macht mich bis heute noch traurig und wütend, denn man hätte das Unglück verhindern können. Aber zurück zu St. Georg. Natürlich gilt auch hier, dass der Bau über die Jahrhunderte einige Umbauten und Anbauten erhielt. Der zentrale Kern der Kirche ist aber weiterhin vorhanden. Anders als viele andere Kirchengebäude in Köln wurde St. Georg lediglich umgebaut und erweitert und nicht wie im Fall von St. Maria im Kapitol, St. Apostel oder St. Cäcilien oder gar den alten Kölner Dom abgerissen komplett und neu gebaut. Wenn du also hier in St. Georg in die Kirche eintrittst und im Langschiff stehst, stehst du quasi im originalen Teil der Kirche. Die Kirche ist bis heute dreischiffig, also wurde nie verbreitert, und hat einen Chor im Westen und Osten, was in der Zeit noch in war. Hatte der alte Kölner Dom ja auch jeweils im Osten und Westen einen Altarraum. Was jedoch anders ist, auch im Langschiff, ist die heute höhere Decke in diesem Teil der Kirche. Zu Annos Zeiten wäre hier noch ein niedriges Flachdach gewesen. Rund 100 Jahre später erst würde das Dach der Kirche eingewölbt und damit auch deutlich erhöht werden. Heutzutage wird die Kirche von einem monumentalen westlichen Anbau dominiert, der als riesiger Turm von außen der Kirche als westlicher Chor dient. Auch dieser war aber erst 100 Jahre nach Anno erbaut worden. Zu den weiteren Um- und Ausbauten kommen wir aber dann besser zu gegebener Zeit. Interessant ist, wem Anno diese Kirche geweiht hat. Und ja, ich rede wieder ganz viel über Kirche, aber ihr habt ja in der Schnipselfolge gehört, warum. Der heilige Georg war der Patron dieser Kirche. Dieser Klosterkirche. Und dieser war der absolute Lieblingsheilige von Erzbischof Anno. Dort, wo Anno aufwuchs, im Süden des heutigen Deutschlands, war die Georgsverehrung äußerst populär. Und auch abseits der Heiligenverehrung ist ja Georg, George, Giorgio oder ist ja wirklich noch bis heute ein wirklich sehr beliebter Name. Wie viele Leute kenne ich, die Georg oder so heißen? Als junger Geistlicher hatte Anno auch in seiner Ausbildungsstätte an der Domschule in Bamberg gewirkt, wie ich euch ja erzählt habe. Und, ja, ihr könnt raten, die Kirche dort war ebenfalls dem heiligen Georg geweiht. Das erklärt wahrscheinlich Annos Vorliebe für den Drachentöter. Habe ich da gerade Drachentöter gesagt? Nun, wie sehr hatte ich mich darauf gefreut, das in Verbindung zu setzen. Aber nix da. Der heilige Georg gilt zwar inzwischen als Drachentöter heutzutage, das wird ihm aber erst einige Zeit nach Annos Ableben zugeschrieben. Zu Annos Zeit war Georg nur ein normaler Heiliger, ganz ohne Drachentöten und so. Aber es hätte so gut gepasst hier für die Erzählung eigentlich, denn in Siegburg kann man Annos Bischofsstab bis heute in der Staatskammer der Kirche St. Servatius begutachten. Ein Bischofsstab gehört bis heute zur typischen Amtsausstattung eines jeden Bischofs. Vielleicht als kurzer Einschub für Unwissende, der Bischofsstab symbolisiert ja eigentlich das Werkzeug eines Schäfers, mit dem er ein Schaf beim Hals packen kann, ne? Und das dann zu sich ziehen kann, zurück zur Herde. Und eben christliche Metaphern, ne? Der Hüter seiner Herde und so weiter, hat halt dafür gesorgt, dass ein Bischof einen Bischofsstab bekommt als Symbol dafür, so wie ein König eben ein Zepter hat und so. Und daher gehört eben ein Bischofsstab bis heute zu einer typischen Amtsausstattung eines jeden Bischofs. Und siehe da, Annos Bischofsstab formt an dessen Spitze, der sogenannten Krümme, einen Drachenkopf, der einen Vogel im Maul hält. Das Ding ist wirklich wunderbar, geschnitzt aus Elfenbein und verziert mit vergoldetem Silber mit lateinischen Inschriften. Aber hierbei steht der Drache eben nicht, wie von mir zuerst damals fälschlicherweise gedacht, für die Verehrung des heiligen Georgs, sondern eben als Symbol des Bösen und des Teufels, vor dem der Träger dieses Stabes, also Anno, seine Gemeinde bzw. seine Herde schützen musste. In Form des Vogels, den er eben vor dem bösen Drachen bewahren muss. An dieser Stelle möchte ich mich äußerst herzlich bei dem Herrn bedanken, der mir kostenlos, ganz spontan und 2 Stunden lang dort eine private Führung in den Sommerferien von 2022 gegeben hat. Ich habe leider seinen Namen vergessen, aber falls einer von euch mal dort in Siegburg vorbeischaut, grüßt ihn doch mal nett von mir. St. Georg, also der Kirchenbau, diente nun den dort lebenden Stiftsherren als Kirche. Für das gemeine Volk wurden die Gottesdienste aber in der, wie damals üblich, direkt benachbarten eigenen Pfarrkirche von St. Jakob abgehalten. Durch einen Verbindungsgang konnten die Stiftsherren direkt von St. Georg nach St. Jakob rübergehen. Nach der Eroberung Kölns durch französische Revolutionstruppen am Ende des 18. Jahrhunderts wurde das Kloster St. Georg aber aufgelöst und die direkt benachbarte Pfarrkirche St. Jakob abgerissen. Seitdem dient nun St. Georg als Pfarrkirche. Die einzige Verbindungshalle zwischen den beiden Gotteshäusern dient heutzutage als der Eingang von St. Georg. Und somit waren wir wieder bei Kirchengebäuden. Aber hey, wenn so viele gebaut werden, müssen wir sie auch alle abklappern. Sie sind alle kunsthistorisch, architekturgeschichtlich, einfach unglaublich bedeutsam. Und jede andere Stadt in Deutschland würde sich wünschen, eine der 12 großen romanischen Kirchen Kölns zu haben. Als ihr Wahrzeichen. Die würden das in ihr Wappen drucken, sage ich euch, ganz ehrlich. Kommen wir von der Architektur nun zur Kunst. Nach einer kurzen Pause. Für die Kunst müssen wir St. Georg gar nicht erstmal verlassen, denn St. Georg ist auch kunsthistorisch bedeutend. Vor allem das dort vorhandene Kruzifix, das in Annos Zeit angefertigt wurde, ist es. Nicht zu verwechseln mit dem Gerokreuz, also Georgkreuz und Gerokreuz sind zwei unterschiedliche Dinge. Das Gerokreuz ist im Kölner Dom, das Georgskreuz ist in St. Georg. Obwohl nicht ganz, aber dröseln wir das mal auf. Dieses Kruzifix von St. Georg wurde nach langer Zeit des Verschwindens im Jahr 1921 in der Krypta von St. Georg wiedergefunden. Keine Ahnung, irgendwo in der Ecke von so einem Kellerabteil, schätze ich mal. Der Zahn der Zeit und die nicht sachgerechte Aufbewahrung hatten deutliche Spuren an dem Objekt hinterlassen. Kopf, Torso und Beine sind noch vorhanden vom Sohn Gottes. Arme und Füße jedoch sind verschwunden. Und das Kreuz selbst, an dem die Messiasfigur einst hing, ist gänzlich verschwunden. Der restliche Körper ist deutlich gezeichnet von Löchern, die Holzwürmer dort hinterlassen haben. Der Hinterkopf der Figur hat eine kleine Einbuchtung. Dort wurde wohl eine Reliquie aufbewahrt. Die ist natürlich auch verschwunden. Ich könnte euch noch viel über dieses Kruzifix erzählen aus St. Georg, aber ich finde, das Schnüttgemuseum hat es in seinem Katalog am besten beschrieben. Zitieren wir das nochmal kurz, weil dort ist dieses Georgkreuz inzwischen auch ausgestellt. Zitat:
Eine Herausforderung für die Künstler bestand darin, in einer Figur gleichzeitig deutlich zu machen, dass Christus als Mensch gestorben ist und als Gott die Kraft hat, den Tod zu überwinden. Im Lauf der Jahrhunderte werden entweder stärker das Leiden und Sterben oder die Kraft und die Vitalität der Figur betont. Vom frühen Mittelalter bis in die Barockzeit sind jedoch in der Regel beide Aspekte dieses Widerspruchs in der Figur des Gekreuzigten vereint.
Zitat Ende. Wunderbar zusammengefasst. Wer heute in St. Georg einkehrt, wird aber das Kruzifix völlig heile und ganz sehen, ohne Schäden, ohne Holzwürmerlöcher. Der ganze Körper von Jesus am Kreuz ist zu sehen. Wie geht das denn? Das liegt daran, dass es sich hierbei nun um eine Kopie handelt. Das Original befindet sich, wie gesagt, heutzutage im Museum Schnüttgen und ist der einzige Gegenstand, der aus der Zeit der Klostergründung in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts noch vorhanden ist. Also wenn ihr im Schnüttgen dieses Kreuz seht, das hat auch schon Anno der Zweite sich angeschaut. Von allen romanischen Kirchen, finde ich persönlich, ist St. Georg eine der weniger bekannten. Das liegt auch wohl daran, dass in Relation zu den anderen romanischen Kirchen man hier einen sehr bescheidenen Eindruck bekommt. Vermutlich stehlen die nicht weit entfernten romanischen Kirchen wie St. Maria im Kapitol und St. Severin diesem in seinen Ausmaßen ja eben etwas bescheideneren Kirchenbau von St. Georg die Show. Aber St. Georg hat einen eigenen Charme, finde ich. Überzeugt euch doch mal selbst davon, wenn ihr in der Nähe seid. Vielleicht kombiniert mit einem Besuch des Ubier-Monuments um die Ecke, wenn es mal wieder aufmacht. Ein anderes Herzensprojekt von Annos Baupolitik war die Stiftskirche Sankt Maria ad Gradus, östlich vom Kölner Dom. Ad Gradus ist lateinisch und meint schlichtweg zu den Treppen, also Sankt Maria zu den Stufen, auf Deutsch übersetzt. Aber der Kölner kürzt es auch einfach oft ab und nannte die Kirche einfach Mariengraden. Der Grund für diesen Namen war äußerst simpel. Erinnert euch an Folge Nummer 17, als die Franken im Jahr 355 Köln plünderten und verwüsten. Massig an Schutt wurde nach der römischen Rückeroberung ein Jahr später in die nordöstliche Ecke der Stadt gekippt, eben dort, wo heute der Kölner Dom und die Philharmonie stehen. Auf diese Weise entstand eben jener Domhügel, der heutzutage im Stadtbild kaum noch zu erkennen ist, da die Domplatte rund um die Kathedrale herum diesen Hügel fast nahezu hat verschwinden lassen. Erst wenn ihr vielleicht von der Zoobrücke aus kommt, könnt ihr sehen, wie hoch der Dom im Vergleich zum restlichen Stadtpanorama steht. Ganz in der Nähe ist es ähnlich. Erst wenn man von außen auf den Chor des Domes schaut vom Rhein aus und dann im Rücken zum tiefer gelegenen Hauptbahnhof steht, merkt, dass der Dom auf einem Hügel thront. Und genau auch auf diesem Hügel wurde östlich vom Dom die Stiftskirche St. Maria ad Gradus erbaut. Die Kirche blieb auch bestehen, als im Jahr 1248 mit dem Bau des weitaus größeren heutigen Kölner Doms begonnen wurde. Da man mit dem Bau des Domchores im Osten begann, der im frühen 14. Jahrhundert auch vollendet wurde, grenzte St. Maria ad Gradus seitdem direkt an den heutigen Kölner Dom. Könnt ihr euch nicht so recht vorstellen? Kein Ding, ich poste ein entsprechendes Bildmaterial auf Social Media die Tage und natürlich auf die Homepage geschichte.köln. Den Bauauftrag zu St. Maria ad Gradus oder schon die Planung dazu hatte bereits Annos Vorgänger Erzbischof Hermann II. Gegeben. In eben jener Kirche fand auch die zwei Folgen zuvor besprochene ezonische Tochter und Königin von Polen, Richeza, ihre letzte Ruhestätte. Anno führte und vollendete die Baumaßnahmen durch und weihte die Kirche im Jahr 1057 ein. 30 Kanoniker aus Dortmund lebten von nun an dort. Von den Ausmaßen war sie eher bescheiden im Vergleich zu den anderen Klosterkirchen Kölns und vor allem im Vergleich zum großen Kölner Dom, ob jetzt alt oder neu. Mit ca. 55 Meter Länge und 42 Meter Breite hatte sie fast schon eine quadratische Form. Dazu trug auch bei, dass die Kirche neben einem damals typischen Doppelchor in Ost und West auch ein sehr breites Seitenschiff auf jeweils der Nord- und Südseite besaß. Anno beschenkte das Stift mit zahlreichen Gütern, die ich hier nicht auflisten möchte. Ich weiß selbst nicht, wo die meisten dieser Landgüter sich befanden, aber glaubt mir, es war eine ganze Menge. Zwar greife ich hier einiges vorweg, aber im Jahr 1080 sollte der Kirchenbau bereits einem Feuer anheimfallen, war aber nach 5 Jahren wieder vollständig aufgebaut. St. Maria ad Gradus existierte bis zum Abbruch des Gebäudes im Jahr 1817, nachdem bereits zuvor in der französischen Besatzungszeit das Kloster aufgelöst worden war. Das Grab der Richeza wurde neben anderen daraufhin in den Kölner Dom verlegt. Von St. Maria ad Gradus oder auch in der allgemeinen Bevölkerung im Mariengraden genannt, ist heutzutage nichts mehr übrig. Nicht nur wurde sie 1817 abgerissen, nein, 10 Jahre später trug man auch den hiesigen Teil des Domhügels ab, sodass nicht einmal die Fundamente übrig blieben. Wo die Kirche einst stand, befindet sich heutzutage die Straße, die zum Hauptbahnhof bzw. weiter Richtung Altstadt führt, also Richtung Trankasse und so weiter. Allein eine einzige Säule mit Kapitell ist das einzige, was von der einstigen Kirche existiert. Sie steht heute ganz in der Nähe ihres früheren Standortes auf einem kleinen Friedhof direkt am heutigen Domchor, auf dem seit 1925 die Mitglieder des Kölner Domkapitels bestattet werden. Und ja, auch hierzu werde ich ein entsprechendes Bildmaterial liefern. Zum Glück habe ich das Bild schon vor geraumer Zeit gemacht, denn zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist das kleine Areal am Kölner Dom von einem Bauzaun umgeben, das derzeit saniert wird. Ich habe mich hierbei auf 2 Kirchengebäude in Köln beschränkt. Woanders war Anno innerhalb des Gebietes des Kölner Erzbistums ebenfalls sehr tätig. Aber das würde den Rahmen sprengen für diese Folge. Woher das Geld kam für diese Klöster, also die zu erbauen? Nun ja, vor allem durch seinen Sieg über die Ezonen und durch die Einkünfte, die er als Regent erhielt, nachdem er Heinrich IV. Entführt und 3 Jahre gefangen hielt. Kaum eine Kirche in Köln blieb unangetastet, was Ausstattung oder zum Teil Bauform anging. St. Gerion zum Beispiel, ich hoffe, ihr erinnert euch noch an diese wunderbare Kirche, war zu diesem Zeitpunkt bereits 700 Jahre alt. Die Kirche war zu diesem Zeitpunkt wohl in einem renovierungsbedürftigen Zustand. Mit großem Aufwand ließ Anno da wohl Kölns älteste Kirche restaurieren. Im Jahr 1069 spendierte er der Basilika einen neuen, langgestreckten Chor als Erweiterungsbau samt großer unterirdischer Krypta. Beides existiert bis heute noch. Anno hatte hierbei wohl zuerst etwas Motivationshilfe von oben gebraucht, um es mal vorsichtig auszudrücken. Der heilige Gerion selbst und seine gemarterten Kameraden der Thebäischen Legion beschwerten sich in einem Traum, als Anno schlief, warum denn ihre Kirche in Köln in einem so schlechten Bauzustand sei. Tja, so kann es halt auch gehen, Kunden aus dem Jenseits. Es gäbe sicherlich noch mehr Beispiele von Annos Bauenthusiasmus, aber belassen wir es erst einmal hierbei. Die Geschichte Kölns in der breiten Bevölkerung heißt bis heute oft sehr platt ausgedrückt oder zusammengefasst, dass die Erzbischöfe von Köln meist wie Diktatoren tyrannisch über die Stadt geherrscht haben. Über Jahrhunderte hinweg hätten sich daher die Kölnerinnen und Kölner immer mehr gegen den Erzbischof der Stadt zur Wehr gesetzt. Bis sie es dann im Spätmittelalter schaffen würden, die Herrschaft des Erzbischofs über die Stadt abzuschütteln, Schlacht von Worringen und so weiter. Erstens stimmt das gerade Gesagte nicht. Der Erzbischof von Köln würde bis zum Einmarsch der französischen Revolutionstruppen im 18. Jahrhundert einen gewaltigen politischen Einfluss auf die Stadt Köln behalten, wenn auch nicht mehr so allumfassend und direkt wie zu der Zeit eines Brunos oder eines Annos. Zweitens war der Aufstieg Kölns im Mittelalter zur größten und zeitweise bedeutendsten Stadt als wirtschaftliches Powerhouse in Europa und darüber hinaus eben jenem Oberhirten zu verdanken. Die Erzbischöfe von Köln förderten die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt nachhaltig mit ihrer Nähe oder auch zum Teil Verwandtschaft zu den herrschenden Dynastien des Reiches. Sie förderten es auch mit einer gezielten Wirtschaftspolitik. Denn so fromm auch immer ein Erzbischof war, genau das waren Klostergründungen mitsamt Bau von Kirchengebäuden zu dieser Zeit. Ganz knallharte Wirtschaftsförderung. In den Klöstern kamen Gelehrte zusammen, die Mönche waren oft hochadelig, hatten also sehr viel Geld und Einfluss. Hier in Köln wurden wertvolle Handelswaren wie Bücher, Zeichnungen, Übersetzungen, Dokumente, Wein, Bier und andere landwirtschaftliche Erzeugnisse in einer straff geordneten Arbeitsteilung hergestellt und gehandelt. Das wäre ohne eine starke und vor allem vergleichsweise vom Kaiserhof unabhängige Stadtführung nicht möglich gewesen. Doch Anno II. Zeigt eben auch deutlich, dass ein Sinneswandel unter den wirtschaftlich erfolgreichen, nicht geistlichen Menschen gab. Viele, wenn gar nicht wenige Kaufleute zu dieser Zeit waren immer noch Hörige oder Unfreie, waren also direkte Vasallen des Erzbischofes. Aber wer es Menschen in seiner Stadt ermöglichte, auf eigene Faust erfolgreich international Handel zu betreiben, der es durch eigenen Fleiß zu einem gewissen Wohlstand brachte und viele Teile der damals bekannten Welt bereiste, der ließ sich nicht mehr so ganz wie einen einfachen Bauern behandeln, wie jemanden, den man mit Geschichten über den Teufel am Sonntag in der Kirche einschüchtern konnte. Anno würde am Ende seines Lebens erfahren, dass selbst einem Diener Gottes auf Erden, dem Nachfolger von Maternus und Kunibert, egal wie mächtig er auf dieser Erde war, gewisse Grenzen gesetzt waren. Nicht nur vom Herrn Gott selbst, sondern auch von seinen eigenen Untertanen. In der nächsten Folge bricht scheinbar völlig wie aus dem Nichts im Jahr 1074 ein Aufstand gegen Anno II. In Köln aus. Ein Aufstand, der äußerst brenzlig für den Kölner Erzbischof sein würde. Sein eigenes Leben, und ich übertreibe überhaupt nicht, befand sich dabei auf Messers Schneide. Nur die Pforte des Kölner Doms stand zu einem kritischen Zeitpunkt zwischen ihm und einem wütenden Kölner Mob, der ihn lynchen wollte. Wie das passieren konnte und wie dieser Konflikt ausgeht und warum er im Rückblick doch prägend, vielleicht auch fälschlicherweise für Selbstverständnis der Stadtgeschichte sein wird, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Und Junge, 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 freue ich mich darauf, schon lange euch all die Ereignisse des Jahres 1074 zu erzählen. Und das, seitdem ich diesen Podcast gestartet habe. Die Ereignisse des Jahres 1074 werden uns übrigens zu jener Tiefgarage unter dem Kölner Dom führen, dessen Video von mir auf TikTok und Instagram inzwischen über 700.000 Aufrufe hat. Falls noch nicht erfolgt, zieht bitte in Erwägung, diesen Podcast in eurer Podcast-App zu abonnieren. Bei Spotify kann ich sehen, dass so viele von euch regelmäßig zuhören in Analytics, aber keine Abonnenten sind. Komm, drückt doch einfach kurz drauf, bitte. Sofort. Das ist nämlich die schnellste und vor allem kostenfreie Art und Weise, wie ihr mir helfen könnt, diesen Podcast bekannter zu machen. Und wenn du jemanden kennst, der oder die auch in Kölns Geschichte verliebt ist, ja, dann weise die Person noch hin, dass es diesen schönen Podcast dafür gibt. Vielen Dank wie immer meine Patreons, die mir pro Folge einen oder ein paar weitere Euros in den Hut werfen. Als neuestes Patreon-Mitglied freue ich mich, dass Dennis fortab den Podcast unterstützen wird. Vielen lieben Dank, Dennis. Von den Geldern konnte ich mir zeitweise schon ein zweites Mikrofon kaufen, ohne dass ich zum Beispiel das Interview mit Manuela Bär im Schnüttgen-Museum nicht hätte machen können. Jedenfalls nicht mit der technischen Qualität, also mit dem technischen Anspruch, den ich an so ein Format hätte. Vielen lieben Dank diesmal an Aysun, Dennis, Joachim, Sabine, Silvia und Simon für eure Trinkgelder via PayPal. Und ich weiß, am Ende sind es wieder viel zu viele Call to Actions. Jeder Podcast-Guru würde ausflippen, aber mir doch real. Wirklich, Leute, bewertet diesen Podcast, wenn dies in eurer App möglich ist, wie bei Apple Podcast oder Spotify. Das würde mich wirklich sehr freuen und würde mich in den Algorithmus noch weiter hochpushen. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Empfehlt mich weiter und bis zum nächsten Mal. Maret Jurt.